SWR 2 Lesenswert Magazin.
Schönen guten Tag. Eine Stunde neue Bücher und Neues aus dem literarischen Leben. Heute mit Anja Höfer und mit Musik von Sarah Case.
Inside jokes that I never know, but I still laugh until I cry. Group photos, but I'm standing off to the side. Just camera shy, always at the birthday parties, but never close to anybody. I've been chosen last since the kindergarten, walking the grass, and it's disregarded. Fast walk to the lunch table and pack up before I'm ready to go.
Musik aus Nashville von der gerade mal 21-jährigen Sarah Case. Titel aus ihrem Debütalbum Camera Shy spielen wir in diesem Lesenswert-Magazin. Und wir fragen, warum wird die Literatur in Frankreich glamourös zur Primetime abgefeiert, während sie bei uns oft ein Nischendasein führt? Wir sprechen über die großen Gewinner der Corona-Krise, nämlich Kinderbücher. Und es gibt Neues vom französischen Nobelpreisträger Patrick Modiano. Unsichtbare Tinte ist unser SWR2-Buch der Woche. Das und mehr bis kurz vor sechs hier im Lesenswert-Magazin auf SWR2. Nobelpreis. 2014 erhielt der französische Autor Patrick Modiano den Literaturnobelpreis für die, Zitat, Kunst des Erinnerns, mit der er die unbegreiflichsten menschlichen Schicksale wachgerufen hat. Fast alle seine Bücher führen ins Paris der Vergangenheit. Das Paris der 40er, 50er und 60er Jahre. In den Straßen der Stadt, die sich immer verändert und die immer auch was Verlockendes hat, da sind Modianos Erzählerfiguren unterwegs, meist auf der Suche nach mysteriösen Unbekannten. Für die Leserinnen und Leser ist es vor allem die Suche nach einer verlorenen Zeit. Morgen erscheint Modianos neuer Roman Unsichtbare Tinte in deutscher Übersetzung, unser SWR2-Buch der Woche. Die Kritik von meiner Kollegin Katrin Hondl.
Unsichtbare Tinte ist der 29. Roman von Patrick Modiano und es scheint tatsächlich so zu sein, wie es der Autor immer wieder gesagt hat. Er habe den Eindruck, immer ein bisschen dasselbe Buch zu schreiben. Wer also schon einmal einen Modiano gelesen hat, wird mit dem neuen manche Déjà-vu-Momente erleben, wie bei zufälligen Begegnungen mit alten Bekannten. Jean Ebon, der Erzähler, arbeitete als junger Mann eine gewisse Zeit für einen Privatdetektiv. Von einem Auftrag hat er, ohne zu wissen oder zu verstehen warum, das Dossier behalten.
Ein schlichtes Karteiblatt in einer himmelblauen Mappe, ausgebleicht mit der Zeit, fast schon weiß, auch dieses einstige Himmelblau. Und das Wort Dossier steht mitten auf der Mappe geschrieben, in schwarzer Tinte.
Schwarz auf weiß also. Oder fast. Es geht um das Schreiben in diesem Roman und um die zerbrechliche Beziehung zwischen Schreiben und Vergessen. Erinnerungsströme, die Erzählungen und Existenzen schaffen. Der Fall, den Jean Ebon als 20-Jähriger im Detektivbüro bearbeitete, betraf das Verschwinden einer Frau. Noëlle Lefebvre hieß sie. Vielleicht aber war das gar nicht ihr richtiger Name. Der Erzähler scheint da so eine Ahnung zu haben. Jedenfalls schickte ihn sein Chef, ein gewisser Uth, zu Ermittlungen vor Ort ins 15. Pariser Arrondissement. Es war eine Zeit, in der man sich postlagernd Briefe schickte. Von der verschwundenen Noëlle Lefebvre existiert noch eine Berechtigungskarte zum gebührenfreien Empfang von Briefsendungen mit Adresse und einem zu dunklen Foto. Jean Ebon erinnert sich, wie er damals im Paris der 60er Jahre nach Informationen über die verschwundene Noëlle Lefebvre suchte. Auf der Post, im Café und bei der Concierge des Mietshauses im 15. Arrondissement, im Lederwarengeschäft Lancel an der Garnier-Oper und in einem Tanzlokal am Quai de Grenelle. Es ist, wie so oft in den Romanen dieses Autors, eine Suche nach der verlorenen Zeit. Modiano sei ein Marcel Proust unserer Zeit, meinte die schwedische Akademie über den Literaturnobelpreisträger von 2014. Und doch ist Modianos Erinnerungskunst eine ganz andere. In Prousts Suche nach der verlorenen Zeit tauchen Erinnerungen plötzlich auf, ausgelöst durch ganz bestimmte Wahrnehmungen wie den berühmten Geschmack einer Madeleine. Bei Modiano aber ist das Erinnern eine kontinuierliche Bewegung über Orts- und Straßennamen, Metrostationen oder eben ein ausgebleichtes Dossier drängt die Vergangenheit permanent in die Gegenwart. Sie erscheint, ähnlich wie der mit unsichtbarer Tinte geschriebene Text in dem Notizbuch, das Jean Ebon in der leeren Wohnung von Noëlle Lefebvre fand. Und wir Leserinnen und Leser tauchen ein in eine diffuse, manchmal fast schon surreale, aber nie nostalgische Pariser Zwischenwelt der Erinnerungen. Zeitebenen verschieben sich permanent im Flow des Erinnerns und des Schreibens.
Nachdem ich mich an meinen Friseurbesuch in der Rue de Mathurin erinnert habe und an Murats Foto im Kinojahrbuch, merke ich, dass ich tatsächlich so etwas hatte wie eine Gedächtnislücke. Weiter oben habe ich geschrieben, 10 Jahre wären verstrichen seit jenem Nachmittag im Frühling, als Uth mich losgeschickt hatte vor Ort auf die Suche nach Noëlle Lefebvre. Und so erweckte ich den Eindruck, während dieser 10 Jahre hätte ich nicht mehr an die kurze Episode in meinem Leben gedacht. Und all die seit 10 Jahren gemachten Bekanntschaften und die verschiedenen erlebten Dinge hätten jenen Nachmittag im 15. Arrondissement zugedeckt, mit einer Schicht des Vergessens. Nein, von jetzt an muss ich versuchen, mich soweit irgend möglich an die chronologische Reihenfolge zu halten. Sonst verliere ich mich in jenen Zonen, wo Erinnerung und Vergessen durcheinander geraten.
Der Roman Unsichtbare Tinte von Patrick Modiano erzählt im Grunde eine Identitätssuche, verborgen hinter Erinnerungen an einen Studentenjob im Detektivbüro.
Gegenwart und Vergangenheit vermischen sich in einer Art Transparenz. Und jeder Augenblick, den ich in meiner Jugend erlebt habe, erscheint mir losgelöst von allem, in einer ewigen Gegenwart.
Und tatsächlich lichtet sich am Ende dieses wunderbaren Romans wie durch Magie der Nebel über den Erinnerungsschichten der Vergangenheit. Oder liegt es am überraschenden Wechsel der Perspektive, als aus dem Ich des Erzählers plötzlich eine Sie wird? Mehr soll hier nicht verraten werden. Schließlich ist Unsichtbare Tinte auch eine verblüffende Detektivgeschichte, die man gebannt und in einem Rutsch verschlingt.
Katrin Hondl über den neuen Roman des französischen Nobelpreisträgers Patrick Modiano. Unsichtbare Tinte, übersetzt von Elisabeth Edel, der erscheint morgen bei Hansa. Unser SWR2-Buch der Woche stellen wir ausführlich auch online vor auf swr2.de.
Freshman year when all our friends were smoking cigarettes and we couldn't stand that secondhand smoke. So we'd leave and drive around until you had to drop me off at home. I swear that was yesterday, but in 2 weeks I'd be moving south and you'd be moving to a town that I had never heard of. I wish we had more time, why did I ever want to grow up? You said you'll see me.
Gerade haben wir eine gehört. Aber sind den Hörerinnen und Hörern überhaupt noch Literaturkritiken zuzumuten? Die gute alte Rezension, die neben dem Gespräch wohl traditionsreichste Form der Auseinandersetzung mit und über Literatur, soll die jetzt auf einmal ausgedient haben? Darüber wurde gerade viel diskutiert, weil sich der WDR von 3 seiner festen Buchrubriken zugunsten neuer Formen und Formate verabschieden will. Was ist da los? Warum müssen Zuhörer und Zuhörerinnen immerzu irgendwo abgeholt und nie herausgefordert werden? Kann sich kein Mensch mehr auf eine kluge Argumentation konzentrieren, die länger ist als 3 Minuten 30? Und warum bekommt die Literatur bei unserem Nachbarn Frankreich die Plätze zur besten Sendezeit? Fragen, die ich jetzt mit Hilmar Klute besprechen möchte. Er ist Schriftsteller und Streiflichtredakteur der Süddeutschen Zeitung und jetzt über Videochat zugeschaltet. Herr Klute, Sie haben viel Zeit in Frankreich verbracht und Sie verfolgen auch von Deutschland aus die französischen Medien. Welchen Stellenwert hat Literatur im französischen Fernsehen? Was ist Ihr Eindruck?
Also es hat sicherlich einen etwas größeren Stellenwert als bei uns im deutschen Fernsehen, das, was man schon an den Sendezeiten liegt. Also diese große Grande Librairie, also diese große Literatursendung läuft zu einer sehr guten Sendezeit auf France 5 um 20.50 Uhr, glaube ich, also 10 vor 9, während bei uns die Literatursendungen eigentlich eher so Mitternacht anfangen. Oder bestenfalls 22:45, wenn also wirklich nur noch ein ausgewähltes Publikum zuschaut. Und diese Sendungen sind auch diskursiver als unsere Sendungen, nach meiner Beobachtung. Sie sind auch insofern professioneller, als dass ein Buch immer eingekreist wird oder sehr oft eingekreist wird, weit mit Diskussionsbeiträgen anderer Menschen dort, Intellektueller, Autoren, Publizisten, Psychologen. Und das macht das Ganze vielschichtiger und komplexer.
Stimmt mein Eindruck, dass Autoren, Schriftstellerinnen und Schriftsteller auch viel mehr am gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen in Frankreich, viel selbstverständlicher, als das bei uns der Fall ist?
Ja, aber das ist auch eine Traditionssache bei den Franzosen. Also Literatur, Kunst, intellektuelle Auseinandersetzung hat in Frankreich immer einen sehr hohen Stellenwert gehabt. Besonders die Literatur ist sozusagen so ein gesellschaftliches Referenzmedium. Also jeder Staatspräsident, der wirklich punkten will bei einer bestimmten Bevölkerungsschicht, allerdings auch nur in Frankreich, die natürlich einen Großteil auch ausmacht dieser Gesellschaft, sollte ein vernünftiges Repertoire an Zitaten haben und nicht nur so ein Zitat, wie das Frau Merkel zum Beispiel auf der Buchmesse gebracht hat, nicht? Also jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, sondern da geht es tatsächlich um etwas elaboriertere Zitate und Verweise. Also das spielt eben eine große Rolle. Literatur, Verschriftlichung, literarische Tradition ist immer noch einigermaßen, ich drücke mir mal etwas defensiver aus, präsent in Frankreich.
Und die Autorinnen und Autoren, werden die nicht auch noch mehr als Stars behandelt als in Deutschland? So einer wie Welbeck zum Beispiel?
Richtig, Becbeder und so, Vigan, das sind alles, oder Dupont, das sind natürlich alles Schriftstellerinnen, Schriftsteller, die sozusagen auch außerhalb so literarischer Kreise eben bekannt sind, die natürlich auch oft Bücher schreiben, die eine große Relevanz haben, die auch in ihrer Relevanz wahrgenommen werden, im Positiven wie im Negativen. Also es ist auch nicht so, dass jeder Franzose Welbeck gut findet, nur es ist ein Autor mit einer unglaublichen Sprengkraft und Wirkmacht vor allem. Und was natürlich an seinen Themen liegt, die eben immer sehr brisant sind. Und das findet man in unserer Literatur vielleicht auch nicht so stark. Also eine Literatur, die sehr, sehr stark auf das gegenwärtige politische und gesellschaftliche Leben einwirkt.
Aber war das nicht in Deutschland auch mal anders, wenn man so zurückdenkt, dass sich Schriftsteller viel mehr in die öffentlichen Debatten eingemischt haben, dass es auch viel mehr sowas wie öffentliche Intellektuelle gab?
Das waren immer oft einzelne Personen, ne? Also so Großautoren. Das begann in den 60er Jahren, in der Politisierungszeit, vielleicht sogar ein bisschen früher, als man angefangen hat, bestimmte Autoren so repräsentativ zu setzen. Der erste war Heinrich Böll in der Zeit, in den 50er Jahren. Da ging es sozusagen auch um einen Deutungskampf. Und wir kennen das ja alle noch aus der Zeit der 70er, 80er, 90er Jahre, als Grass und Walser in sehr unterschiedlichen Positionen Standpunkte behauptet haben, die eben tatsächlich auch eine Relevanz hatten, diskutiert worden sind und diese Autoren eben sehr, sehr stark nach vorne gebracht haben.
Das ist heute ganz selten geworden und wie Sie schon vorhin angesprochen haben, im deutschen Fernsehen scheint es so ein Gesetz zu sein, Literatur auf keinen Fall vor 23 Uhr im Programm zu bringen. Unterschätzt man nicht doch auch die Zuschauer?
Das glaube ich ganz bestimmt, dass man die unterschätzt, denn ich glaube, dass Zuschauer, die sich überhaupt für Literatur interessieren, also wie gesagt, es ist ja immer auch eine, ich weiß nicht, ob sie überschaubar ist, aber immer eine begrenzte Gruppe, die überhaupt Bücher lesen und sich ernsthaft mit Büchern auseinandersetzen. Das ist ja auch ein komplexes Ding, also Bücher zu analysieren, in Zusammenhänge zu stellen, zu vergleichen. Aber ich glaube, dass das viele Leute interessiert und es lesen ja auch viele Leute Buchkritiken und wollen ja gewissermaßen ein Buch auch erklärt haben und nicht mit Sätzen abgespeist wie ein wunderbares Buch oder ich konnte das nicht aus der Hand legen oder so ein Unsinn, ja, das wirklich schrecklich ist und auch unwürdig ist, so über Literatur zu reden. Also ich glaube tatsächlich, wie Sie sagen, dass man die Leute da unterschätzt und dass man sie auch fordern kann und dass sie auch gefordert werden möchten.
Gerade die Literaturkritik, die Rezension, die wird hier irgendwie immer mehr zum hässlichen Endlein, hat man den Eindruck. Der WDR will so einige Rezensionsplätze im Radio zugunsten neuer Formen jetzt aufgeben. Das hat dann doch viel Wirbel verursacht. Was meinen Sie, geht verloren, wenn wir diese Form gerade der Literaturkritik preisgeben würden?
Es geht halt so ein gewisser Intellektualismus verloren, der notwendig ist, wenn man über Kultur spricht. Und an diese Stelle wird dann das Gefühl gesetzt, ja, also sozusagen das emotionale Empfinden, nicht? Also das Kulturempfinden oder sowas. Das ist natürlich ein vollkommen vager Begriff und durch nichts zu rechtfertigen, durch nichts zu belegen und nicht teilbar sozusagen, ja. Und es folgt keinen Regeln, es folgt einem Gefühl. Und das geht verloren und ich glaube, es geht ein großer intellektueller Überbau verloren, wenn wir Kultur, nicht nur Literatur, auch Musik, auch Kunst, nur noch emotional besprechen, affektartig präsentieren und bei einer Tasse Kaffee und sagen, zum Mozart passt am besten ein Flat White oder sowas, ja, das ist natürlich, oder wir machen uns mal einen warmen Tee, wenn wir Dostojewski lesen, sowas gibt's ja alles schon. Und das ist natürlich fatal und so sollte, glaube ich, eine intellektuelle Gesellschaft sich nicht aufstellen.
Vielen Dank, Hilmar Klute, Schriftsteller und Streiflichtredakteur bei der Süddeutschen Zeitung, zur Debatte um den Stellenwert von Literatur und Literaturkritik.
Each other.
Spätestens seit Plan D gilt Simon Urban als Fachmann für besonders skurrile Einfälle. Sein Debütroman spielt in Ost-Berlin im Jahr 2011. Die Wiedervereinigung hat es nie gegeben. Egon Krenz ist seit 22 Jahren an der Macht und die DDR nahezu pleite. Margot Honecker sitzt im Seniorenheim und hört Wolf-Biermann-Platten. Die Kritik war begeistert und stellte Urban gleich unter Genieverdacht. 7 Jahre sind seit dem Erscheinen von seinem letzten Roman Gondwana vergangen. Der Mann hat nämlich noch anderes zu tun. Er arbeitet im Hauptberuf als erfolgreicher Werbetexter. Jetzt ist sein dritter Roman erschienen. Wie alles begann und wer dabei umkam. Und auch in dieser Geschichte, in der es um Justiz geht, sprüht Urban wieder vor skurrilen Einfällen. Wolfgang Schneider stellt das Buch vor.
Ein Frühbegabter ist der Held und Ich-Erzähler dieses Romans. So wie manche bereits als Kind exzellent musizieren, so entwickelt Hartmann schon als Halbwüchsiger juristische Virtuosität. Er sammelt Material für einen Prozess gegen seine Großmutter, eine veritable Familientyrannin. Der Junge lebt mit seinen Eltern in einer kleinen, dunklen Stuttgarter Einliegerwohnung, die zum Bungalow der Großmutter gehört, der familienintern nur das Eigentum genannt wird. Die bösartige Witwe kassiert dafür eine erhebliche Miete und sie beutet die Mutter des Jungen aus für Sklavenarbeit im Haushalt. Kurz, wir lernen eine deutsche Tyrannei des ausgehenden 20. Jahrhunderts kennen. Aber schließlich ist es soweit. Der Junge übernimmt die Gerichtsbarkeit in allen denkbaren Rollen.
Ich eröffnete den Prozess mit der Verlesung der Anklageschrift, an der ich 3 Wochen gefeilt hatte. Darin warf ich der Großmutter Beleidigung, Verleumdung und üble Nachrede in 24 Fällen vor, wobei eine geschätzte Dunkelziffer von weit über 1000 Taten seit 1977 genannt wurde. Außerdem vorsätzliche Körperverletzung sowie Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung in 9 Fällen.
Die Großmutter wird zum Tode verurteilt, auch wenn es mit der Umsetzung des Urteils vorerst nichts wird. Die Rolle des Henkers will sich der Junge nicht auch noch anmaßen. Auf jeden Fall ist es ein wunderbar schräger Einstieg in diesen Roman, der sich zur Komödie der Justiz entwickelt. Denn keine Frage, für welches Fach der junge Mann sich an der Universität Freiburg einschreibt. Dort liegt er nach einer Weile allerdings quer zur auf Resozialisierung und Täterverständnis setzenden Lehrmeinung, die von der neuen Starjuristin Meta Formella vertreten wird. Das Rechtssystem habe demnach nicht vorrangig die Aufgabe, für Gerechtigkeit zu sorgen, sondern gesellschaftskonstituierend zu wirken. Es gehe nicht darum, den Gefühlen der Opfer gerecht zu werden und die Ansprüche der Geschädigten zu befriedigen. Da ist Hartmann allerdings ganz anderer Meinung.
Dass man bei jeder noch so abgründigen Tat als erstes nach dem Guten im Täter Ausschau zu halten hatte, ekelte mich regelrecht an. Es kam mir vor wie ein zynischer Zwangsoptimismus oder schlimmer noch, wie eine systematische und ideologisierte Realitätsverweigerung. Es war gemäß meiner Prozessphilosophie nötig, die Tragödien der Opfer in möglichst quälender Intensität erfahrbar werden zu lassen, um ein wirklich tiefgehendes, empathisches Verständnis für sie zu gewinnen.
Hartmann will nicht akzeptieren, dass im Verlauf der modernen Rechtsgeschichte das Prinzip der Rache zunehmend verabschiedet wurde. Im stillen Kämmerlein arbeitet er am Entwurf eines inoffiziellen Strafrechts der Bundesrepublik Deutschland mit deutlich härteren Strafen. Leider vermisst man über den diskursiven Ausführungen irgendwann das kraftvolle Erzählen, mit dem sich Simon Urban einen Namen gemacht hat. Glücklicherweise macht der Roman in der Mitte einen entschiedenen Schnitt und versetzt den doch recht selbstgefälligen Ich-Erzähler in eine fremde Welt, die er nicht so leicht auf den Begriff zu bringen vermag. Er reist nach Papua-Neuguinea und heuert auf einem Thunfischfänger an. Mit seinen juristischen Studien hat das insofern zu tun, als ihm zu Ohren gekommen ist, dass auf den Thunfischtrawlern im Indischen Ozean besonders unmenschliche Bedingungen herrschen sollen. Das harte Leben auf dem Schiff wird eindrucksvoll beschrieben. Und bald kommt es zu einer Katastrophe. Wegen eines stark überlasteten Fangnetzes, Gier besiegt wieder einmal die Vernunft, bricht der Hauptmast des Schiffes und zerquetscht mehrere Seeleute.
Vom Kapitän waren nur noch 2 zierliche Beine zu sehen, die auf mich im ersten Moment wie die untere Hälfte einer zu klein geratenen Schaufensterpuppe wirkten. Die Swobies lagen ein paar Meter weiter mit zerquetschten Unterkörpern, kreischten wie wild, ruderten mit den Armen und bluteten aus sämtlichen Gesichtsöffnungen.
Die forcierte Brutalität vieler Szenen dürfte empfindlicheren Lesern zusetzen. In einem Roman, der eine Inventur der universalen Ungerechtigkeit vornimmt, sind sie indes am Platz. Allerdings verselbstständigt sich darüber hinaus bisweilen die Lust am Ekelhaften. Etwa wenn Simon Urban die Liebesgeschichten seines Helden schildert oder die unter seiner Leitung stattfindenden Zusammenkünfte einer kleinen Geheimgesellschaft namens die Aufrichtigen Acht. Sinn ihrer Treffen ist es, sich in einem Peinlichkeitsoffenbarungswettbewerb gegenseitig persönliche Geheimnisse, verschwiegene Gedanken und nie artikulierte Intimitäten um die Ohren zu schlagen. Der letzte Teil des Romans spielt in Singapur und nimmt einen weiteren Fall eines scheinbar eklatanten Justizversagens in den Blick. Dabei geht es um einen Mann namens Malevich, der als um keine Lüge verlegener Verführungsartist zahlreiche Frauen vorsätzlich mit AIDS infiziert hat.
Die ganze Sache schien jedenfalls ziemlich klar zu sein. Hier hatte offenbar ein frustrierter Mann einen Weltrekord an Bösartigkeit aufstellen wollen.
Über 100 Seiten wird diese spektakuläre Geschichte entfaltet. Hier wird das Buch tatsächlich zum fabulierfreudigen Schelmenroman, auch wenn der Schelm nun nicht der Erzähler ist, sondern Malevich als Jammer- und Schreckensgestalt zugleich. Am Ende eines komplizierten Prozesses wurde er rechtskräftig freigesprochen und kann deshalb nicht noch einmal angeklagt werden. Damit will sich Hartmann nicht abfinden, zumal Malevich inzwischen in einer Autobiografie seine Schuld eingestanden hat. Wie zu Beginn bei der Großmutter wird ein Gerichtsverfahren in Eigenregie durchgeführt, an dessen Ende die finale Herausforderung auf Hartmann wartet. Das gefällte Todesurteil diesmal auch zu vollstrecken. Es gibt viele mitreißend erzählte Partien in diesem Roman. Leider wirkt er im Ganzen aber doch konzeptuell unausgegoren. Die einzelnen Teile wirken eher mutwillig miteinander verschraubt, die erzählerische Logik hängt durch. Wer darüber hinwegsehen kann, wer Spaß an juristischen Obsessionen, uneingestandenen Rachewünschen und skurril brutalen Geschichten mit einem Schlag ins Fantastische hat, wird diesen stilistisch oft brillanten Roman dennoch gerne lesen.
Wie alles begann und wer dabei umkam, der neue Roman von Simon Urban, vorgestellt von Wolfgang Schneider. Knapp 550 Seiten lang, gerade erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. I have a couple friends, but we don't hang out anymore. When we do anything, they always act like they're bored. I care and I pretend I don't, but I'm okay though. Mom and Dad were fighting and I tried to intervene. It didn't help at all, it made it worse if anything. I cried until I fell asleep, but I'm okay though. Wenn man der Buchbranche glaubt, dann gibt es vor allem einen erfreulichen Gewinner in diesen doch sehr düsteren Zeiten der Pandemie. Und das ist das Kinderbuch. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der gab jetzt an, dass Kinder- und Jugendbücher im letzten Jahr über alle Vertriebswege hinweg im Vergleich zum Vorjahr deutliche Zuwächse erzielt haben, nämlich 4,7%. Fast ein Viertel dieser Zuwächse fielen auf Bilderbücher, die konnten ihre Umsätze sogar um 7% steigern. Zugeschaltet per Videochat ist jetzt Julia Decker. Sie ist Sprecherin der Kinder- und Jugendbuchverlage CBJ, CBT und Penguin Junior bei der Verlagsgruppe Random House. Frau Decker, das sind ja erfreuliche Nachrichten fürs Kinderbuch. Wie haben Sie von Verlagsseite das Corona-Jahr erlebt?
Ja, also das ist natürlich auf dem Papier, ist das großartig. So für uns im Verlag war natürlich auch gerade der erste Lockdown ein Riesenschock. Gerade wegen der geschlossenen Buchhandlungen, vor allem auch wegen der ausfallenden Veranstaltungen. Die sind ja gerade für Kinderbuchautoren und Autorinnen super wichtig. Wir haben dann aber relativ schnell reagiert und haben viele Aktionen gestartet, um die ausfallenden Veranstaltungen dann auch kompensieren zu können und den Kindern eben trotz Lockdown auch noch was Schönes zu bieten. Also wir haben zum Beispiel Fortsetzung folgt gestartet. Das lief über unsere Social-Media-Kanäle. Das waren Lesungen, vollständige von Kinderbuchautoren und Autorinnen, die immer 10-minütig abends Kindern eben aus ihren Büchern Geschichten vorgelesen haben. Und ja, zum einen war das natürlich zur Unterstützung der Eltern gedacht und ja, auch einfach für die Kinder. Und wir haben da eigentlich im ganzen Jahr einen ganz tollen Zusammenhalt in der Buchbranche erlebt. Super kreative Buchhändlerinnen und Buchhändler, ganz tollen Einsatz unserer Autorinnen und Autoren. Und auch so im Team intern hat es echt nochmal einen, okay, jetzt müssen wir ran, Zusammenhaltsschub gegeben. Also das war klasse.
Welche Bücher verkaufen sich denn zurzeit besonders gut? Was ist da Ihr Eindruck?
Ja, also wenn ich das zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, so alles, was ablenkt und alles, was Sicherheit vermittelt. Also bei kleineren Kindern besonders, ich nenne es mal Beschäftigungsbücher, bei uns also zum Beispiel die Marvel-Heldinnen und Helden und der kleine Drache Kokosnuss. Also was bekannt ist und was besonders viel Spaß macht. Und auch bekanntere Sachbuchautoren zum Beispiel wie jetzt Stephen Hawking. Also wo man auch so nochmal spannendes Wissen vermittelt kriegt. Und wir haben zum Beispiel im Jugendbuch, das sage ich noch kurz, auch gemerkt, dass da das Leseinteresse total groß ist in Richtung soziales Engagement, ja, also Umwelt, Gerechtigkeit, Rassismusthemen, aber auch Thriller wie McManus oder eben beim Rassismus wie Angie Thomas. Also da sind auch die Jugendlichen einfach sehr auf der Höhe der Zeit.
Und Corona selber, ist das inzwischen auch ein Thema in Kinderbüchern geworden?
Ja, ist es. Also bei uns im Programm auf jeden Fall. Wir haben jetzt letzten Herbst schon ein Buch extra dafür entwickelt. Das heißt, bleib gesund, wenn die Viren fliegen. Und das ist zwar, quasi hatte das Corona zum Anlass, ist aber generell auf Viren ausgerichtet und ist schon wirklich für die ganz kleinen Kinder, ist ein Pappbilderbuch und hat so ein schönes Feature, dass man die Viren als so einen fühlbaren Lack eingebaut hat, um das ein bisschen verständlicher zu machen. Die kann man nicht sehen, aber die sind trotzdem da. Und jetzt dieses Frühjahr haben wir ein Buch im Programm, das heißt So viele liebe Lachgesichter. Das ist auch ein Pappbilderbuch, da kann man immer die Mimik hinter den Klappen quasi die Maske wegmachen von den Gesichtern. Und das zur Unterstützung der Kinder, um irgendwie auch zu verstehen, ah, ich kann zwar nicht sehen, dass da jemand lächelt, aber eben hinter der Maske ist ein freundliches Gesicht.
Also Bücher als ganz konkrete Hilfe auch in dieser Krisensituation, kann man sagen.
Das ist auf jeden Fall unsere Hoffnung, ja, als ganz konkrete Hilfe für Eltern und Erziehende zum Erklären, zum gemeinsamen Momente erleben, zum Ängste nehmen auch. Also wir hatten im Kinderbuch da einfach schon, also vor Corona, ganz stark auf was fokussiert, was wir Starkmacherbücher nennen. Also Mut machen und Kinder unterstützen, sich mit sich selbst, mit der Person, die sie sein wollen und auch allgemein in der Welt sicher zu fühlen. Also das ist sowieso schon ein Fokus und das passt jetzt natürlich super gut.
Ich war ja von dieser Nachricht, dass Kinderbücher jetzt so boomen in dieser Krise, schon ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, denn mein Eindruck war, dass viele Eltern gerade bei diesem Homeoffice-Stress vor allem auf elektronische Medien setzen, Fernsehen und Tablet. Und ein Drittel aller Eltern, das ergab noch eine neue Studie, die lesen ihren Kindern selten oder gar nicht vor. Waren Sie auch überrascht?
Ja, also ganz ehrlich, im ersten Moment schon, ne? Also auch gerade so als Privatperson denkt man schon, ja, okay, wir haben natürlich mit den elektronischen Medien riesige Konkurrenten zum Buch. Wer viel Serien guckt, liest nicht so viel, das ist klar. Aber nach kurzem Reindenken ist es dann auch wieder nicht so überraschend, weil gerade die größeren Kinder, also ich sage jetzt mal wirklich nicht mehr die Kindergartenkinder, sondern die schon zur Schule gehen, die sitzen ja jetzt den ganzen Tag vorm Bildschirm. Und ich glaube, da ist einfach so eine Pause und mal was anderes total wichtig. Und für mich ist da auch, glaube ich, gemeinsame Beschäftigung noch ein wichtiges Stichwort. Weil was macht man normalerweise mit einem Kind, ne? Man geht irgendwie in den Tierpark, man hat Spiele Nachmittage, Kindertheater, whatnot. Ja, das geht alles nicht. Und ich glaube, dass das gemeinsame Lesen aktuell einfach eine super Möglichkeit ist, gemeinsam Zeit zu verbringen und halt irgendwie dieses Aufeinanderhocken jetzt ein bisschen aufzulösen und einfach zu sagen, jetzt machen wir was Schönes zusammen.
Herzlichen Dank, Julia Decker, Sprecherin der Kinder- und Jugendbuchverlage CBJ, CBT und Penguin Junior bei der Verlagsgruppe Random House zum Aufwind bei den Kinderbüchern in der Corona-Krise. Mehr rund um das Thema Kinderbücher gibt's im SWR2 Kinderbuch-Podcast Limonadenbaum. Da spreche ich mit meiner Kollegin Theresa Hübner regelmäßig über empfehlenswerte Neuerscheinungen. I wish that I was different.
secret wish that I was someone else. I know that I should probably tell somebody I need help, but it's easier for me to say that I'm okay though. I realize I'm not the only one who feels this way, so why should I prioritize myself when that's the case? I'll suck it up another day, but I'm okay though.
Jakob Nolte, 1988 geboren, wurde schon der Quentin Tarantino der deutschen Literatur genannt. Todkomisch sind seine Romane oft, wie Tarantinos Filme. Sie sind auch so nihilistisch und manchmal von cartoonhafter Grausamkeit. Nolte gilt jedenfalls als hochbegabter junger Autor. Seine Romane Alf und Schreckliche Gewalten wurden von der Kritik bejubelt. Kurzes Buch über Tobias heißt sein neuestes Werk und da geschehen jede Menge Zeichen und Wunder. Ob das kurze Buch über Tobias auch so todkomisch ist wie seine Vorgänger, das weiß meine Kollegin Christine Hartauer.
Mit einem Helikopterflug beginnt und endet das kurze Buch über Tobias. Aber wie so vieles in dem Roman von Jakob Nolte ist auch der Helikopter kein gewöhnliches Flugobjekt.
Je tiefer sie in den Wald vordrangen, desto häufiger bot sich ihm der Anblick einer seltsamen Erscheinung. Kleine Jungen saßen in den Baumkronen und schauten in die Ferne. Die kleinen Jungen waren verängstigt vom Geräusch der jaulenden Motoren und von den heiklen Flugmanövern der Helikopter. Die Bäume wiegten sich im Wind.
Eine Szene, die Fragen offen lässt, so wie viele Szenen in Ein kurzes Buch über Tobias. Wie der Titel schon sagt, geht es hauptsächlich um Tobias Becker. Er ist Student, dann Schriftsteller, wird Pfarrer erst in einer Gemeinde, dann im Netz. Bis er alles verliert und obdachlos wird. In 48 Abschnitten wird in nicht chronologischer Reihenfolge aus Tobias Leben erzählt. Nolte spielt dabei mit verschiedenen Formen. Es gibt kurze, anekdotische Abschnitte, Gedichte, einen Briefwechsel und sehr dialogreiche Szenen. Man merkt ihnen an, dass Nolte szenisches Schreiben studiert hat und auch viel fürs Theater schreibt.
»Möchtest du, dass ich dich in einen Hasen verwandle?«, fragte Tobias.
»Was soll der Quatsch? Hätten wir uns nicht wenigstens noch ein Bier am Späti kaufen können?«
»Hasen sind glücklich.«
»Du willst mich in einen Hasen verwandeln?«
»Es ist nur ein Angebot.«
Und Alina nimmt Tobias' Angebot an. Er verwandelt sie in einen Hasen und sie wohnt von da an in seiner Wohnung. Eine von vielen Wunderlichkeiten in diesem Buch, die man einfach so hinnimmt. Eigentlich ist Tobias ja ein durchschnittlicher Kerl, der aus einem Dorf in Niedersachsen kommt und dann als Student in Berlin lebt. Damit teilt er einige biografische Details mit seinem Autor. Nachdem Tobias einen vielbeachteten Debütroman veröffentlicht hat, reist er für eine Recherche nach Belgrad. Dort findet er seine Erleuchtung in einer orthodoxen Kirche.
Tobias kniete sich nieder und bekreuzigte sich erneut. In diesem Moment hätte er nicht sagen können, ob seine Gesten ironisch oder zynisch waren. Aber er legte seine Stirn auf den Boden der Kirche und begann Sätze zu sprechen, die tiefer in ihm ruhten, als er ahnte. »Vater unser, der du bist im Himmel«, sagte er und war vernichtet.
Tobias bricht mit dem Literaturbetrieb, den er Lärmverschmutzung nennt. Spätestens hier kann man anfangen, all die religiösen Motive in diesem Roman aufzudröseln. Tobias zum Beispiel mit seinem Partner Tobias, die sich auf der Belgrad-Reise kennenlernen. Das erinnert stark an den heiligen Tobias und an seinen Sohn, der ebenfalls Tobias heißt und der Patron der Reisenden ist. Oder das Wunder mit dem Hasen. Der steht im Christentum und in der Kunst nicht nur für Fruchtbarkeit, sondern auch für die Auferstehung. Und auferstanden wird viel auf den 230 Seiten. Tobias erfriert im Berliner Volkspark Hasenheide und erwacht 3 Tage später wieder zum Leben. Eine Freundin von ihm ist als Kind im Meer ertrunken und hat sich bei ihrer Beerdigung verwundert im Sarg aufgesetzt. Sie wurde von einer Frau erweckt, die eine Kette mit einem Helikopteranhänger trug. Und der Helikopter scheint für Neute ebenfalls ein christliches Flugobjekt zu sein. Tobias' Mutter hatte als kleiner Junge, ja, als Junge, auch einmal ein Helikoptererlebnis.
Der Helikopter stand vor mir in der Luft. Und mit einem Mal war es still. Nichts bewegte sich mehr. Jemand im hinteren Teil des Helikopters öffnete die Tür. Ich sah ihn an. 3 Männer waren in diesem Helikopter. Ich saß in der Krone des Baumes und ich wusste, dass einer der 3 Gott war. Und ich wusste, dass ich sein Diener bin.
Als kleiner Junge beschwert sich Tobias einmal, dass das Neue Testament mehr Antworten als Fragen gibt. Und das trifft auch auf Noltes Roman Kurzes Buch über Tobias zu. Als sei es das Normalste der Welt, überlebt Tobias als einziger einen Flugzeugabsturz in den Alpen. Er nimmt es einfach hin. In einer anderen Szene lässt er sich eine tiefe Wunde von einer fremden, obdachlosen Frau heilen. Wunderheilungen auf dem Weg zur Apotheke. Wie praktisch. Erfrischend normal wirken dagegen die Stellen, die von Tobias' Leben vor seiner Erleuchtung erzählen. Kapitel, in denen er sich und sein geisteswissenschaftliches Studium überzogen, selbstreflektiert beschreibt.
Tobias unterschied in seinem Studium 3 Phasen. Erste Phase: radikal auf Anerkennung abgestimmtes Verhalten an den Tag legen. Versuchen zu schreiben, seltsames Konzeptzeug, hemmungslos saufen, vornehmlich Arthouse-Filme schauen und wählerisch darin sein, depressive Schübe nicht behandeln, sondern als Wunde stilisieren, die seiner künstlerischen Begabung zugrunde liegt.
Reflexionen wie diese schwanken zwischen radikal ehrlich und unfreiwillig komisch, weil sie zu klischeebeladen sind. Wenn Nolte dann noch den Arthouse-Film Andrei Rublev wie eine Folie über seinen Roman legt, spannt er den intellektuellen Bizeps sehr fest an. Der Film des russischen Regisseurs Tarkowski beginnt mit einem Flug im Heißluftballon. Bei Nolte ist es der Helikopterflug. Und gegen Ende des Buches gibt es eine Geschichte, die Nolte fast wortwörtlich aus dem Tarkowski-Film nacherzählt. Man kann ein kurzes Buch über Tobias lesen wie das Neue Testament, also ohne viel zu fragen. Der Wandel vom Studenten zum Wunderprediger mit einem Leben voller symbolhafter Träume, Hasen und Helikoptern hat dann durchaus seinen Reiz. Mangelnde Fantasie kann man Nolte nicht unterstellen. Wäre da nicht die monotone, manchmal etwas sterile Sprache? Ein bisschen wie bei seinem Kollegen Leif Rand. Nur erlaubt es sich Nolte auch, rätselhaft zu sein und der Welt eine ordentliche Portion Mystik zu verpassen. Noch interessanter wäre es, wenn Tobias gerade an den Stellen, an denen sein Leben eine wunderliche Wendung nimmt, etwas selbstreflektierter wäre. Aber wir wissen ja, bei heiligen Geschichten darf man nicht zu viel nachfragen, auch nicht bei den modernen.
Christine Hartauer über Jakob Noltes kurzes Buch über Tobias, erschienen bei Surkamp.
But 5 months later
Die Corona-Pandemie, die konfrontiert uns ja ständig mit neuen Ungewissheiten. Und da ist die Sehnsucht nach Schutz und Orientierung groß. Wie war das eigentlich mit anderen Epidemien? Es lohnt sich, einen Blick zurück in die Geschichte zu werfen, auf die große Pest zum Beispiel, die Europa im 14. Jahrhundert heftig heimsuchte. Volker Reinhardt ist Professor für Geschichte der Neuzeit an der Universität Fribourg und er hat sich angestoßen durch unsere aktuelle Corona-Krise intensiv mit der Pest beschäftigt. Die Macht der Seuche, wie die große Pest die Welt veränderte, 1347 bis 1453. Holger Heimann hat das Buch gelesen und mit dem Autor gesprochen.
Die Berichte über das Leben und Sterben der im Mittelalter von der Pest bedrohten Menschen werden seit dem März vergangenen Jahres mit anderen Augen gelesen. Aber keiner hat sie wohl so gründlich studiert wie der Historiker Volker Reinhardt.
Ich habe versucht, an alte Quellen neue Fragen zu richten. Und diese Fragen richten sich vor allem auf die Art und Weise, wie Menschen mit dieser Krise umgegangen sind, wie sie darauf reagieren, wie sie Sinn daraus zu filtern versuchen, welche Überlebensökonomie dahinter steht. Und ja, es war eine spannende Erfahrung, auf diese Weise Kontakt mit Menschen des 14. Jahrhunderts aufzunehmen und dabei sehr viel Fremdes festzustellen, aber auch sehr viel Ähnliches.
Ein Drittel der Europäer, so wird geschätzt, fiel der Seuche zum Opfer. Das Entsetzen der Menschen jener Zeit über die unbekannte und zumeist tödlich verlaufende Erkrankung wurde noch dadurch verstärkt, dass es keine Heilmittel gab. Als Ursache machten Ärzte und Theologen eine unheilvolle Konstellation der Gestirne aus. Ein Schutz schien mithin unmöglich. Das Pestbakterium wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt. Aber Reinhardt macht bei allen Unterschieden auch markante Parallelen zur heutigen Zeit aus.
Panikreaktionen gehören dazu. Das Unbekannte, das in solchen Infektionen ja hervortritt, ist für den Homo sapiens eine erschreckende Erfahrung. Das geht ganz sicher in Urzeiten zurück. Man könnte fast sagen, das ist in unserer DNA angelegt. Ebenso einige wichtige daraus folgende Reaktionsweisen. Sich zu schützen, sich gewissermaßen in Steinzeitanalogie in der eigenen Höhle zu verschanzen mit Klopapier, vor 10.000 Jahren wahrscheinlich eher mit Mammutfleisch, und auch nach Schuldigen zu suchen. Das tritt in älteren Pandemiezeiten deutlicher hervor als heutzutage. Die Frage nach dem Sinn, nach der Ursache und vor allem eben die Notwendigkeit, etwas zu tun. Ich glaube, was Menschen in Krisenzeiten dieser Art am allerwenigsten ertragen, ist Tatenlosigkeit. Und das führt eben auch dazu, dass damals wie heute die politisch Verantwortlichen handeln müssen und auf diese Weise nicht immer vernünftig handeln.
Übereinstimmend berichten Zeitzeugen von einem Sittenverfall. Wenn es um Leben und Tod geht, werden herkömmliche Moralregeln außer Kraft gesetzt. Pestkranke konnten von Glück reden, wenn sich jemand um sie kümmerte. Oft wurden sie gemieden, auch von ihren Verwandten. Systematische Quarantänemaßnahmen jedoch waren selten. Eine Ausnahme bildete Mailand. Dem Alleinherrscher der Stadt namens Luchino Visconti, einem Vorfahren des gleichnamigen bekannten Regisseurs, gelang es, die Seuche fernzuhalten.
Eine der erstaunlichsten Leistungen dieser Zeit. Durch konsequente Abschottung der Stadt. Er muss auch schon präventiv gehandelt haben. Er muss Vorräte angelegt haben, sonst wäre eine so große Stadt ja gar nicht zu versorgen gewesen. Wahren Menschen werden rigoros ferngehalten, wenn sie auch nur unter Ansteckungsverdacht stehen. Diese Leistung ist umso erstaunlicher, als sie der offiziellen Erklärung widerspricht. Die offizielle Erklärung ist, Gott straft und hat dadurch, dass die Planeten in einer ungünstigen Konjunktion zueinander stehen. Das erzeugt tödliche Luftschwaden, die auf die Erde niederfallen und die Menschen flächendeckend vernichten. Dann hätte diese tödliche Luft aber auch in Mailand einfallen müssen.
Die Sehnsucht der Menschen nach Schutz und Geborgenheit war umso größer, da die weltlichen und kirchlichen Machthaber es häufig nicht mehr schafften, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Folgen waren umfassend.
Wenn die Obrigkeiten völlig versagen und als Versager werden vor allem die Männer der Kirche in dieser Zeit angesehen, dann nimmt man die Dinge in Gottes Namen selber in die Hand. Also etwa durch Geißlerumzüge, Büßer, die sich den Körper blutig schlagen, um Gott milde zu stimmen, weil die Kirche offenbar die Vermittlung zu Gott nicht mehr schafft.
Die Erfahrung gesellschaftlicher Unordnung wirkte nach. Während die einen sich nach vermeintlich guten alten Zeiten zurücksehnten, orientierten sich die anderen neu und nutzten, angesichts der Entvölkerung, zuvor nie dagewesene Aufstiegschancen. Die große Pest habe gesellschaftlichen Wandel vorangetrieben und Entwicklungen beschleunigt, analysiert Reinhardt. Einen neuen Menschen habe sie jedoch nicht hervorgebracht. Zwar hofften während der Pestepidemie viele, dass die Überlebenden nach den furchtbaren Erfahrungen geläutert und gebessert sein würden. Wenig später schien Beobachtern die Welt jedoch noch schlechter geworden zu sein. Volker Reinhardt hält in seinem klugen, instruktiven Buch fest, dass weder das eine noch das andere zutrifft. Die Geschichte der Pest und anderer großer Seuchen spreche dafür, dass auch die Corona-Pandemie keine neue Epoche einleiten werde. Der vielfach prophezeite Systemumbruch wird wohl auf sich warten lassen.
Pandemien gestern und heute. Holger Heimann war das über die Macht der Seuche, wie die große Pest die Welt veränderte, von Volker Reinhardt. 256 Seiten erschienen im Beck Verlag. Und das war das Lesenswert-Magazin. Die Bücher dieser Sendung haben wir für Sie im Netz mit allen Angaben nochmal aufgelistet unter swr2.de. Dort und in der SWR2-App können Sie unsere Literatursendungen auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Der Platz von Annie Ernaux ist heute das Hörspiel am Sonntag, kommt gleich nach den Nachrichten. Die Musik kam heute von der US-amerikanischen Singer-Songwriterin Sarah Case und ihrem Album Camera Shy. Am Mikrofon war Anja Höfer, Technik Torfinn Iversen. Noch einen schönen Sonntag und lesen Sie wohl. I got my long sleeves on. Baggy and way too long. Nobody has questions. I can't answer truthfully.